Guten Tag, liebe Abdis. Der Basti sitzt wieder im Gartenhäuschen und der musste ordentlich die Knöpfe regeln und die Kabel ziehen. Und das Internet kommt. Auf welchem Weg jetzt nochmal genau zu dir?
Per WLAN. Das ist so eine neue Technologie, da kommt das quasi durch die Luft.
Ach so, weil ich hatte verstanden, irgendwie du musst dein Gerät außerhalb des Gartenhäuschens platzieren, um mit der Welt kommunizieren zu können.
Ja, das ist definitiv der Fall. Also hier im Gartenhäuschen kommt das WLAN nicht hin, aber ich habe Bluetooth-Kopfhörer auf.
Ja.
Die sind mit dem Gerät verbunden, mit dem ich mit dir verbunden ist. Und dieses Gerät steht ungefähr 80 Meter weit weg von mir. Weil das der letzte Krümel ist, wo es noch ein bisschen Internet gibt.
Wie lange sind denn diese Bauarbeiten vor deiner Haustür eigentlich da noch zugange?
Ja,
ist ja Wahnsinn.
Ich meine, es regnet jetzt wieder seit eineinhalb Wochen oder hat jetzt eineinhalb Wochen geregnet. Das heißt, da haben die nichts gearbeitet und jetzt sind sie wieder da.
Hast du mal so Videos gesehen, wie schnell Chinesen an einer Baustelle irgend so ein Haus hochziehen oder eine Brücke bauen oder einen Bahnhof oder sowas?
Ich weiß nicht, ob man das an Chinesen festmachen kann oder das... Ich würde sagen, einfach nur, Menschen können teilweise schnell bauen, manche Menschen aber nicht so schnell.
Ja.
Das ist auch ganz lustig, die Baustelle, die wird nämlich zum vierten Mal jetzt schon wieder aufgegraben, weil irgendwas falsch schon eingesetzt wurde. Also es ist tatsächlich, reden wir über Basketball.
Erinnert mich ein bisschen an diesen einen Bit von Louis C.K., ne? Of course, but maybe. Of course, slavery is...
Oh, Louis. Yeah. Okay, wir haben jetzt hier 2 Minuten Laufzeit und haben bereits mehrere schwierige Themen angesprochen. Den Arbeitsethos in China, Louis C.K., was kommt als nächstes?
Ja, und
sprechen wir noch ein bisschen über Roman Polanski?
Nee, aber vielleicht über den DBB. Ich weiß nicht, ob das ein besseres Fahrwasser ist, aber wir haben tatsächlich auch im Basketball sehr sensible Themen momentan. Also wir haben natürlich den Start der BBL-Finalserie. Das sollte uns eigentlich hauptsächlich beschäftigen. Im Hintergrund rumort es im Bereich, wer wird der neue Bundestrainer der Nationalmannschaft? Wohin geht eigentlich Jalen Smith? Da habe ich gestern 4 neue Namen gehört. Dazu aber auch viel Positives. Basti, wir werden heute der Basketballgemeinde ein neues Haushaltsgerät vorstellen können.
Endlich.
Und es ist nicht nur für die Küche. Stell dir das mal vor. Ah. Es ist für die ganze Wohnung.
Weißt du, wie ich mir das Bild vorstelle? Ich stelle mir das so vor wie die Anfangsszene aus König der Löwen, wo Simba in die Luft gehalten wird von Rafiki. So stehst du jetzt auf dem Felsen auf King's Rock und hältst ein neues Haushaltsgerät in die Luft später.
Und du bist gar nicht so weit weg. Du hast den Namen fast genannt, aber wir wollen die Spannung natürlich noch halten. Ja, also... Womit fangen wir eigentlich an? Sollen wir mit den Hintergrundgeräuschen beim DBB anfangen? Mit den Namen, die wir gehört haben, wohin Jalen Smith gehen könnte? Oder fangen wir mit Luka an? Das hat natürlich auch jeder gesehen und das ist eine vertrackte Geschichte. Ja, Luka Doncic und die Dallas Mavericks. Überragend spannend natürlich die Serie gegen die Clippers. Zu einer sehr angenehmen deutschen Uhrzeit war Spiel 7 zu sehen. Und ich finde es ja so schade, Basti, du bist ein riesen NBA-Fan, ich bin ein riesen NBA-Fan. Trotz alledem mögen wir auch europäischen und deutschen Basketball. Warum ist eigentlich die Fangemeinde im Basketball so geteilt in zumindest 90%? Die einen, die nur die NBA schauen und die anderen, die sagen, NBA interessiert mich nicht, das ist mir alles zu wischiwaschi, ich schaue nur europäischen Basketball. Wieso kriegen wir diese beiden Lager nicht vereint? Das ist die einzige Sportart, die ich kenne, wo es das gibt.
Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das wirklich die einzige Sportart ist, bei der es so ist. Ich glaube, im deutschen Football zum Beispiel ist es ähnlich. Es ist, glaube ich, in allen Sportarten ähnlich, in denen es eine klare Zielliga für eigentlich alle jungen Spieler gibt, die zumindest talentiert genug sind, um in diese Liga zu kommen. Mhm. Es ist halt schlichtweg nochmal eine andere Klasse, und ich glaube, dass vor allen Dingen dieser Qualitätsunterschied, der Name der Stars, die Größe der Spiele für die Leute in der Wahrnehmung der Leute in Europa nicht die gleiche ist wie in der NBA, weil da halt die besten Spieler der Welt spielen. Was ja, also was ja ganz klar so ist. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Also wenn man sieht, wie viel Maxi Kleber spielt in dem Spiel 7 und im Vergleich dazu, wie viel der jetzt zum Beispiel in einem Euroleague-Finale wahrscheinlich spielen würde, dann wird es ja schon ganz eindeutig. Plus, ich habe, und das ist, aber das macht jetzt tatsächlich eine große Pandoras Box auf, aber ich habe das Gefühl, dass der Basketball sich selbst immer mal wieder über die Schuhe kotzt, wenn es darum geht, sich selbst zu vermarkten, also in Europa. Also die wenigsten Dinge am europäischen Basketball sind tatsächlich cool, irgendwie. Also Beispiel für mich zum Beispiel diese neue Euroleague-Hymne, die vor der Saison eingeführt wurde. Es ist nur eine Kleinigkeit.
Das I feel devotion.
Das interessiert vermeintlich keinen. Aber es interessiert halt doch, ne? Weil wenn man dann diese Einläufe sieht aus der NBA, da läuft irgendwie Jay-Z oder da läuft halt diese Dinge, die man mit Coolness assoziiert. Das ganze Ding ist schon umgeben von Coolness. Und in Europa kommt halt Devotion, Devotion. Ich verstehe den Versuch, das ist den Versuch, so eine Art Champions League-Hymne für den Basketball einzuführen. Aber die Champions League-Hymne ist halt, das ist halt ein einmaliges Ding. Das kannst du halt nicht einfach so nachmachen.
Hast du, also ich vermute mal, Basti, du sagst das nicht ohne Grund. Du hast deine Gitarre mit im Gartenhäuschen und willst uns nachher deine neue Komposition der Euroleague-Hymne vorspielen?
Ich habe meine Gitarre nicht mit dem Gartenhäuschen.
Wie bitte?
Heute. Die ist mit Absicht zurückgelassen worden heute.
Wir haben Zuschriften bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und zwar nicht eine, auch nicht zwei, sondern drei an der Zahl, die gesagt
haben. Wow. Oh mein Gott.
Es sind mehrere Zuschriften gekommen, die sagen, das ist es. Basti und die Gitarre wollen wir häufiger bei Abteilung Basketball hören. Ja, also ich habe es dir geschrieben. Ja. Bitte, die Gitarre muss eigentlich. Das ist jetzt dein Ding.
Das ist mein Markenzeichen.
Hm. Ja.
Also. Ja, tut mir jetzt leid.
Ja, also es ist peinlich,
Theorie, ja.
Wir kommen zur Finalserie, ja, Basti. Wir kommen
nicht.
Zu unserem ersten, vielleicht auch einzigen Gast heute. Das Ganze ist leider alles ein bisschen aus den Fugen geraten. Wir werden uns jetzt mal kümmern um Alba Berlin gegen den FC Bayern München. Einer von beiden wird der deutsche Meister 2021. In einer Best-of-Five-Serie, die nach einem etwas ungewöhnlichen Modus ausgetragen wird, nämlich zwei Spiele erst in Berlin, zwei in München, also sagen wir mal so, das dritte dann in München und für den Fall, dass es ein viertes gibt in München und ein fünftes in Berlin. Aber die beiden Spiele in Berlin sind Back-to-Back, das heißt an zwei Tagen zwei Spiele. Das Ganze ist der Tatsache geschuldet, dass man die Saison beenden muss irgendwann, weil die Olympia-Quali ansteht. Mit mehreren Turnieren, mehrere Länder davon betroffen, dazu später noch mehr. Und naja, um ehrlich zu sein, will man auch ein bisschen der Fußball-EM aus dem Weg gehen. Je länger man in dem Sog dieses Zuschauerstrudels der Fußball-EM sich bewegt, das ist einfach kein Spaß. So, deswegen gehen wir jetzt...
Ich wollte nur kurz sagen, da hat man termintechnisch aber einen hervorragenden Job gemacht, wenn das Spiel 5 am 21 Uhr oder das Spiel 5 findet statt am Dienstag, den 15. theoretisch ist, wo um 21 Uhr die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich spielt.
Ja, also. Habe ich auch gesehen. Ist sicherlich nicht clever, aber es ist, wenn man sich die ganze Erstellung des Spielplans anschaut, es ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Also man macht ja schon Back-to-Back, was auch umstritten ist, aufgrund der Tatsache, dass das einfach der Gesundheit der Spieler nicht gerade zuträglich ist. Man hätte eine Best-of-Three-Serie machen können, das hätte man aber dann von Anfang an etablieren müssen, ab dem Viertelfinale. War auch in der Diskussion. Ist nicht so einfach, so haben wir die maximale Anzahl an Spielen sehen können und haben eine vermutlich auch sehr spannende Best-of-Five-Serie. So, wir rufen jetzt an bei Sebastian Tritschonka, dem Assistant-Coach von Alba Berlin. Das Ganze ist extrem eng getaktet. Logischerweise sind die Berliner schon auf dem Weg, beziehungsweise nicht auf dem Weg, sondern bereiten sich vor, haben um 10 Uhr Training. Das heißt, wir haben ein kleines Zeitfenster jetzt hier noch rausgeblockt beim Assistant Coach. der einen etwas weiteren Weg zum Telefon hat.
Servus.
Da ist er ja. Grüß dich, Sebastian. Grüß dich. Du bist schon auf dem Mischpult. Basti Ulrich ist noch an meiner Seite.
Ja, moin, ich sitze gerade auch bei mir im Büro.
Ja.
Mit 2 Sekunden, dann setze ich mich hin.
2 Sekunden, so. Ja. Und für jetzt. Den Fall, dass du noch ein Brötchen über dem Mikrofon liegen hast, das kannst du auch zur Seite nehmen. Ich weiß nicht, es war ein bisschen dumpf gerade.
So, jetzt besser? Das,
ja, also wir können damit leben, aber die 100% soll es ja erst beim Finale geben. Sebastian, wie ist der Stand der Dinge bei Alba Berlin? Wie läuft die Vorbereitung und die allerwichtigste Frage natürlich für alle Fans eurer Mannschaft, wer kann antreten, wer kann spielen?
Die Vorbereitung läuft in dem Sinne erstmal gut. Wir haben jetzt gestern ein Training gehabt. Sonntag war ja noch Reisetag aus Ulm, da hatten wir frei. Wie gesagt, gestern eine Trainingseinheit, heute werden wir jetzt gleich noch eine haben und dann sind wir hoffentlich bereit. Was die Verletzten angeht, wird eine enge Kiste, also das müssen wir dann am Spieltag gucken. JT und Luke trainieren jetzt wieder, ob es dann reicht, in den Kader zu kommen und dann wirklich spielfähig zu sein, diese 2 Einheiten, die wir jetzt haben, wird sich dann am Spieltag entscheiden. Aber wir sind ja guter Hoffnung.
Ja. Das Ganze wird vor Zuschauern ausgetragen. Ich finde das faszinierend, die Anzahl der Zuschauer im ersten Spiel, 1450. Also hast du eine Idee, wie man auf diese Zahl kommt? Also dass man nicht sagt 1500 oder 1000?
Ja, wir haben ja da viele schlaue Leute in der Regierung und in Gesundheitsämtern und so, die da sehr gut auskennen mit diesem Thema und die werden genau berechnet haben, warum das 1450 sind und nicht 1500. Mhm. Und da vertrauen wir denen mal. Ja. Aber das ist schon eine enorme Anzahl, also auch die 1000 Zuschauer beim letzten Spiel, das hat sich angefühlt wie eine volle Halle, wenn man jetzt 1,5 Jahre gar nichts hatte, das ist überragend.
Ja. Spiel 2 sollen es dann sogar 2000 Zuschauer sein. Insofern kann man davon ausgehen, dass es da tatsächlich auch wieder den Zuschauer-Heimvorteil gibt. Ja. Eine Sache, die natürlich logischerweise wie so ein Damoklesschwert über dieser Serie hängt, ist die Tatsache, dass ihr mit den Münchnern in kürzerer und mittlerer Vergangenheit immer wieder eure Probleme hattet. Und ihr eine Mannschaft seid, die, und das diskutieren wir ja auch immer wieder, zuallererst auf sich selbst schaut. Also weniger auf den Gegner. Schaut man in der Vorbereitung auf diese Finalserie dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr auf das, was der Gegner macht?
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 5 Mal inzwischen gegen Bayern gespielt. Also 2-mal in der Euroleague, 2-mal in der BBL und im Pokal. Ich glaube, da gibt es nicht mehr große Geheimnisse. Natürlich helfen jetzt diese 2 Tage, nochmal da ein bisschen detailreicher den Gegner vorzubereiten. Also wirklich zu gucken, wo hatten wir die größten Probleme mit, womit hatten wir die größten Erfolge, was kann uns helfen, so offensiv als defensiv da gut auszusehen. Diese Chance hatten wir in der Saison eher wenig, weil die Spiele halt immer so eng getaktet waren, dass wir selten 2 Einheiten von dem Spiel halten, um den Gegner vorzubereiten. Die Zeit haben wir diesmal und da werden wir uns bestimmt den einen oder anderen Schachzug überlegen, der jetzt nicht groß was verändern wird, aber Kleinigkeiten halt.
Du kannst nicht ins Detail gehen, das ist uns schon klar. Also hier einen Tag vor dem ersten Spiel zu Dinge, die verändert werden, auch konkret zu beschreiben, aber eine Sache ist ja dann doch auffällig gewesen und da geht es gar nicht darum, was die Bayern angewendet haben, um euch zu schlagen, sondern generell hat man den Eindruck, wenn ein Gegner euer schnelles, sehr stark aufeinander abgestimmtes Spiel mit viel Physis bearbeitet und diese kleinen Rädchen da zum Stoppen bringt, dass euch, ich nenne das immer gerne den Plan B, also der Plan B, der euch fehlt, auf irgendwas zu reagieren, dass ihr doch sehr stark davon abhängig seid, dass der Gegner euch spielen lässt.
Na klar, also das wird eigentlich auch jetzt in der Serie so sein, dass München, wenn sie dann komplett sind, wahrscheinlich fast auf jeder Position größer und athletischer sind und wir halt nie den Spielstil haben werden, dass wir eine gegnerische Mannschaft überpowern, sei es offensiv und defensiv. Mhm. Schon richtig gesagt, dass unser Spiel basiert auf Zusammenspiel, Spielfluss. Und natürlich ist das die erste Idee des Gegners, das zu brechen. Und dann müssen wir halt Lösungen finden, wie wir diesen Druck des Gegners wieder mit spielerischen Mitteln bekämpfen. Denn wir probieren da physischer zu sein als der Gegner oder dann spielen wir das falsche Spiel und dann werden wir darin auch nicht gut aussehen. Also wir probieren weiter, unseren Spielstil beizubehalten und halt Lösung zu finden gegen den Druck von Bayern, gegen die Switching-Situation, wie wir da besser attackieren, um diesen Druck halt sozusagen auszuweichen.
Mhm. Auch da natürlich klar, dass du die Details nicht verraten kannst, obwohl wir es unheimlich gerne wissen würden. Aber auch die Bayern haben sich ja anfällig gezeigt in den BBL-Spielen oder auch im Pokal-Halbfinale gegen Ulm. Diese Personalie Wade Baldwin, der ja so ein Grenzgänger ist zwischen Genie und Wahnsinn. Kann man zu dem irgendwas sagen, wie der aus eurer Sicht, was der für eine Rolle spielt, weil der unter Druck ja scheinbar auch schwierige Entscheidungen trifft? Also ist das, ich formuliere genau, es mal so, gibt es Leute bei den Bayern, die ihr euch explizit vorknöpfen wollt?
Wie gesagt, also der Kader ist ja schon ein überragender Kader, der wäre fast ins Final Four der Euroleague gekommen, hat nur einen Sieg gefehlt und Lucic wurde ins Starting Five der Euroleague gewählt. Also das sind schon individuelle Qualitäten. Und was du zu Baldwin sagst, sicherlich, der hat Höhen und Tiefen, aber auch er hat einen großen Anteil daran, dass München so erfolgreich war, bis jetzt, wie sie waren. Natürlich haben wir uns auch das Ludwigsburg-Spiel angeguckt und unser Spiel nochmal angeguckt. Man sieht schon halt, dass er ab und zu dann nachlässig ist, wenn Druck passiert. Ludwigsburg hat, glaube ich, auch versucht, ihn ab und zu im Fullcourt zu doppeln. So. Und wenn er da ein bisschen lazy ist, dann wirft er halt ab und zu auch mal den Ball weg. Natürlich ist es eine unserer Aufgaben, halt dieses Tempo, was er an den Tag legt, halt zu stoppen. Und was ja dieses Jahr bei Unterhaltung ein bisschen anders ist, dass wir ja schon in der BBL bis jetzt eine der besseren Defensivmannschaften waren, was wir in den letzten Jahren ja nicht waren, wo wir uns sehr viel auf unsere Offense verlassen haben, sind wir in diesem Jahr defensiv auch relativ stabil und hatten bis jetzt eigentlich in den Spielen mit Baldwin jetzt keine größeren Probleme. Lucic ist natürlich ein Ausnahmespieler, wie John Patrick auch in seinen ganzen Interviews immer nach den Spielen gesagt hat. Der trifft halt jeden Wurf und erst recht, wenn es ins vierte Viertel geht und ein entscheidender Wurf ist, da macht Lucic natürlich immer die Big Plays, einen Rebound, einen Charge oder halt den Dreier-Treffen. Das kann man halt nur bedingt bis zu einem gewissen Grad verteidigen. Man muss ihn halt arbeiten lassen, dass er die vielen Minuten, die er spielt, auch in der Ludwigsburg-Serie immer weit über 30 Minuten gespielt, dass er halt arbeiten muss für seine Punkte. Das gilt für das ganze Team.
Ja, also die Personalsituation werden wir sicherlich auch erst zum Tip-Off bei beiden Mannschaften sehen. Also wir wissen sowohl von den Bayern als auch von euch, dass es auf beiden Seiten angeschlagene Spieler gibt und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht alle fit sein werden. Was glaubst du, wie sehr diese Back-to-Back-Geschichte dann eine Rolle spielen wird? Also wie gleicht sich das aus? Ist für beide Mannschaften ein Nachteil, dass man in zwei Tagen zwei Spiele hat? Oder glaubst du, dass eine von beiden, oder wo, vor allen Dingen, wie ist es für euch? Kommt ihr damit klar?
Also erstmal glaube ich, dass es beiden Teams gleich geht. Beide Teams haben Verletzte. Und ich glaube, dass es in keinem von beiden Teams einen Spieler gibt, der jetzt sagt, ich bin gerade bei 100%, ich fühle mich super frisch und habe super Beine. Das wird es in keinem Team geben. Diese Back-to-Back-Situation, natürlich sind wir beide Teams durch die Euroleague gewohnt, in kurzen Zeitabständen viele Spiele zu spielen, aber Back-to-Back ist natürlich eine ganz neue Erfahrung. Und mein Gefühl ist halt ein bisschen, was ich auch in Spielerinterviews schon gelesen habe, dass der Basketball dadurch halt ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und es viel, viel wichtiger ist, wie gesund ist man als Team, wie schnell kann man regenerieren von einem Tag auf den anderen, wie sehr erholt man sich. Und dass leider halt das basketballerische Element nicht mehr im Vordergrund steht. Also was spielen wir, wie spielen wir, was sind unsere Verteidigungsideen, unsere Angriffsideen, sondern eher wer hat am Spieltag die bessere Energie, die bessere Kraft, in das Spiel reinzugehen. Und das wird dann entscheidend sein. Und da gehört halt Regeneration und so dazu.
Ja, ich denke, man hat es ja in beiden Halbfinalserien gesehen. Einmal war Ludwigsburg die Mannschaft, die am Ende weniger Energie hatte und bei Ulm gegen eure Mannschaft war auch zu erkennen, dass dann im letzten Viertel, im letzten Spiel bei den Ulmern die Beine weggesackt sind. So soll es eigentlich nicht sein. Würde uns zu einem Thema führen, was unfassbar groß ist und was in den nächsten ein, zwei Jahren massiv auf uns zukommen wird, nämlich der Spielplan an sich. Wie viele Spiele sind einem Spieler, sind einer Mannschaft zuzumuten? Da sind wir über die Grenzen gegangen in diesem speziellen Jahr sowieso mit dem späteren Saisonbeginn und dem am Ende extrem vollgepackten Spielplan.
Das war ein außergewöhnliches Jahr mit der ganzen Corona-Krise, wir mussten ja auch viele Spiele nachholen, weil wir ja mittendrin einmal eine Corona-Unterbrechung hatten, wo wir 7 Tage nicht trainieren und spielen konnten. Das hat das natürlich alles verdichtet. Mhm. Aber es ist natürlich schade, wenn so eine Finalserie ansteht und dann entweder Top-Spieler fehlen, weil sie verletzt sind, und sozusagen und dem Fan halt nicht mehr das Entertainment geboten wird, was er gewohnt ist. Also sowohl die individuelle Qualität der einzelnen Spieler als auch dann natürlich, wenn Spieler fehlen, die Qualität als Mannschaften, die Bayern und uns auszeichnen. Wie gesagt, das glaube ich, hat man ja auch in beiden Halbfinalserien gesehen, dass das eher Kampf um Kampf ist. Was auch nur schön anzusehen ist, sage ich mal, weil es allen Teams wichtig ist, zu gewinnen. Und auch ein schöner Fight auch mal zu sehen ist, aber die Qualität hat, glaube ich, schon stark darunter gelitten unter diesem engen Spielplan.
Ja, und außerdem diese Back-to-Backs, es gibt ja für euch als Coaching-Staff wahrscheinlich kaum eine Möglichkeit, sagen wir mal jetzt Spiel 1 würde verloren gehen, dann auf Spiel 2 was anzupassen. Hast du das Gefühl, dass es mit dieser Art von Spielplan umso wichtiger wird, wer vielleicht direkt Spiel 1 und dann vielleicht auch Spiel 2 mitnehmen kann?
Natürlich, also Best-of-5-Serie, also man muss in Anführungsstrichen nur 3 Spiele gewinnen und wenn man dann schon mal erstmal einen Sieg hat, ist das schon mal sehr wichtig, aber das hat man bei uns in der Ulm-Serie gesehen. Also wir haben das eine Spiel verloren zu Hause. Ich glaube, dieses Heimvorteil auswärts, das spielt gar keine Rolle. Das ist halt, mit welchem Gefühl du ins nächste Spiel gehst. Was du sagst, man kann halt nicht viel trainieren zwischen den Spielen. Also müssen die, in Anführungsstrichen, Adjustments halt per Video gemacht werden, ein paar Besprechungen. Da muss man gucken, wie gut die Spieler das umsetzen können, halt unter dieser harten körperlichen und mentalen Belastung. Und da zählt jeder Sieg. Natürlich sollte man zu Hause nicht 0-2 starten. Aber ich glaube, es ist auch kein Problem, wenn man mit einem 1-1 nach München fährt. Weil es einfach nicht, weil es eine kurze Serie ist, 3 Siege. Ja.
Sebastian, ihr seid in einer anderen Hinsicht ja längst so eine Art deutscher Meister oder Meister an sich oder Vorzeigeverein, wie man das auch nennen will, nämlich was die jungen deutschen Spieler angeht und in eurem Fall ja sogar die jungen Berliner Spieler. Einzigartig, dass dann teilweise wirklich 5 gebürtige Berliner auf dem Feld stehen. Also das gibt's, glaube ich, nirgendwo in Europa. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt jemand schon gegeben hat. Tolle Geschichte natürlich, Matissek, Maodo Loh, Nils Giffer, ich muss sie gar nicht alle aufzählen. Ist das eine Sache, auch wenn du jetzt sagst, da muss ich auch jeder fragen, aber ich frage dich, weil du ja auch ganz nah dran bist, ist das eine Sache, die, ja, warum wird die nicht so richtig kopiert von anderen Mannschaften? Oder beziehungsweise warum schafft es eine Mannschaft wie Alba Berlin, ein gutes Euroleague-Team zu sein und gebürtige Berliner mit sehr viel Spielzeit zu versehen, aber irgendwie in anderen Clubs deutsche Spieler enorme Schwierigkeiten haben, sich doch durchzusetzen? Was ist das? Wo ist da irgendwo der Haken? Wo sehe ich da den Wald nicht vor lauter Bäumen?
Ich weiß ja nicht, inwieweit ihr Jugendbasketball verfolgt über die letzten Jahre. Ich glaube, dass das Alba ein Club ist, der mit am meisten in Deutschland, wenn es sogar an der Spitze steht, was Investitionen in Jugendarbeit angeht. Sowohl halt Qualität der Trainer als auch die Möglichkeiten zu trainieren, dass du im Jugendbereich die Möglichkeit hast, vormittags zu trainieren, nachmittags zu trainieren. Da investieren wir schon sehr viel. Wie gesagt, ich bin jetzt erst 2 Jahre bei den Profis dabei. Davor war ich jahrelang Jugendtrainer und konnte den Weg dieser Spieler begleiten, die jetzt in der ersten Mannschaft sind. Und da wird halt relativ viel gemacht. Also es ist jetzt kein Zufall, dass so viele Berliner in Anführungsstrichen im ersten Team sind, BBL und Euroleague spielen. Da steckt jahrelange harte Arbeit im Jugendbereich dahinter. Und da haben wir, glaube ich, einen sehr hohen Standard in Berlin, was das angeht, und legen da sehr, sehr viel Wert drauf. Mit Aktionen jetzt wie Kitasport und so bis hin halt zum Profisport. Und dann ist das eine logische Konsequenz, wenn man da halt viel investiert in diesen Jugendbereich.
Sebastian, das ist eine Sache, die ist sicherlich richtig. Rauskommt. Genau, also ja. Das, die Jugendarbeit von Alba Berlin unbestritten, aber da kommen ja recht viele Spieler raus hervor. Also, ne, und wir reden
Wir haben auch mit Berlin einen größeren Einzugsraum, sage ich mal. Hier leben natürlich auf engem Raum sehr viele Menschen, was jetzt für ein kleines Programm halt erstmal schwierig ist.
Aber diese vielen guten jungen Spieler könnten ja von Berlin auch weggehen und, ich sag mal, in anderen Clubs spielen. Generell sehe ich das Problem, dass die Coaches zu wenig deutschen Spielern vertrauen.
Dazu hatte ich früher auch eine andere Meinung, aber inzwischen ist ja so, also der Spieler braucht auch eine Qualität. Die Spieler bei uns kriegen ja diese Minuten, die sie spielen, nicht geschenkt, einfach nur, damit der Junge Erfahrung sammeln kann, sondern die leisten auch in der Zeit was. Und das ist natürlich schwer. Der Profitrainer möchte natürlich einen Spieler nicht einfach so aufs Feld stellen, damit der Spieler nur besser wird, sondern der Spieler muss natürlich auch dem Profiteam helfen, um Spiele zu gewinnen. Und da sind natürlich gewisse Drucksituationen da. Und wenn dann ein Headcoach halt nicht das maximale Endvertrauen, sage ich mal, in so einen jungen Spieler hat, dann wird er halt nicht spielen. Und natürlich wird bei uns, werden so junge Leute wie Malte Belo, der natürlich eine gute Qualität hat, natürlich auch durch die Stärke der Mitspieler abgefangen. Sag ich mal, wenn jetzt Malte Delo in einem, sag ich mal, schlechteren BBL-Standort sein würde, keine Ahnung, ob er da so gut aussehen würde, wenn um ihn herum nicht auch gute Spieler sind, die in Szene setzen, die Druck von ihm nehmen. Mhm. So, das darf man auch nie vergessen.
Okay, dann wollen wir mit dir, bevor wir nochmal ganz am Ende auf die Finalserie zurückkommen werden, zu einem sensiblen Thema kommen, wo ich im Grunde, ich werde irgendwann mal eine Umfrage machen werde unter allen 18 Vereinen. Es geht um die Besetzung des Posten des deutschen Nationaltrainers, des Bundestrainers. Und nach meinen Informationen hat die BBL John Patrick es verweigert, Bundestrainer zu werden, weil sie nach wie vor nicht möchte, dass einer der ihren, also einer der 18 Trainer, gleichzeitig Trainer der Nationalmannschaft ist. Was ist dazu deine Meinung? Ist das in Ordnung oder ist das Quatsch?
Also ich glaube, diese Regel müsste es meiner Meinung nach nicht geben. Ich glaube, das ist eine Frage des BBL-Clubs. Ob der BBL-Club, der möchte, dass sein Trainer nebenbei noch als Nationalmannschaftstrainer arbeitet und im Sommer und so viel Energie da lässt und vielleicht darunter die Qualität im Heimatclub leidet. Deswegen weiß ich gar nicht, ob diese Regel so sinnvoll ist. Und die Idee sollte ja sein, dass der deutsche Basketball vorangebracht wird und der beste Nationaltrainer zufällig gerade gleichzeitig BBL-Trainer ist, dann sollte man ihn nicht verwehren, da auch eine Nationalmannschaftstrainer zu sein. Natürlich hängt da ein riesen Rattenschwatz mit dran, dass er dann in der Nationalmannschaft, keine Ahnung, Feldspieler abwirbt oder keine Ahnung was, welche Angst da besteht bei der BBL. Aber ich sehe da drin eigentlich kein Problem. Der bestmögliche Trainer sollte diese Position bekommen und dann muss man halt gucken, wie man das organisiert bekommt.
Ja. Zur Finalserie. Alba Berlin wird deutscher Meister, weil?
weil wir gesund durch die Serie gekommen sind und am Spieltag immer mehr Energie hatten als die Münchner.
Ah, okay. Mögen alle gesund durch diese Serie kommen, also alle, die zumindest auch gesund angetreten sind, und diejenigen, die nicht gesund sind, sollten möglichst schnell genesen. Sebastian, dein Nachname ist der schwierigste, den ich kenne in der BBL. Wie kürzt man dich ab? Was ist dein Spitzname seit deiner Kindheit, deiner Jugend? Was sagt deine Mama zu dir?
Bert Vogt hat immer schon gesagt, dass Namen nur Schall und Rauch sind. Von daher, Sebastian Schunker. Ganz simpel.
Ich danke dir für deine Zeit. Ja. Toi, toi, toi. Und wie gesagt,
wir alles Gute.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Sebastian Tritschonka, genau. Also ich habe tatsächlich, ist ein schwieriger Name, aber es ist auch nicht der allerschwierigste der Welt. Also wir wollen es auch nicht übertreiben. Ja, Basti, ja, was ziehen wir daraus? Wie glaubst du, wie gut ist Alba
John
vorbereitet?
John Petrucelli übrigens.
Bitte?
John Petrucelli wollte ich noch einwerfen. War ich schockiert davon, aber der heißt John Petrucelli.
Warum heißt der nicht
Petrucelli?
Warum heißt der nicht Petrucelli?
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Aber ich habe die ganze Saison über Petrucelli gesagt und dann habe ich Benny Zander gelauscht, wie er sogar eine ganze Ansprache gehalten, dass der Name wirklich Petrucelli gesagt wird und deswegen sollten es alle so sagen.
Okay.
Das hat er, glaube ich, in Spiel 2 von Alba gegen Ulm gesagt. Da war ich schockiert. Ich habe mich geschämt, dass ich es falsch ausgesprochen habe.
Also ich habe auch immer Petrucelli gesagt, weil ich einfach dachte, diese italienisch angehauchten Namen in der amerikanischen Aussprache, das ist einfach so. Und ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen und habe ihn auch Petrucelli angesprochen. Er hat mich nicht korrigiert und auch seine Mutter hat mich nicht angerufen.
Ja, ich glaube, der ist viel zu nett, um dich zu korrigieren, um ehrlich zu sein.
Ja, kann auch sein.
Also
Wir werden das für die nächste Saison überprüfen. Ich kann mir vorstellen, dass er Also die Ulmer werden, um das abzuschließen, eine komplett neue Mannschaft haben in der nächsten Saison, was man so hört. Da sind doch viele, viele auf dem Sprung. Insbesondere bei den deutschen Namen, also natürlich nicht Per Günther, aber der Rest halt, könnte sich doch wie im Wind zerstreuen. Muss man aber mal abwarten, was das gibt.
Ja, das ist ja sowieso, also das Wechselkarussell beginnt sich jetzt ja auch zu drehen in der BBL. Wir haben ja beim letzten Mal im Podcast vor lauter Euroleague und BBL-Serie gar nicht den Wechsel von Thomas Isalo besprochen, zum Beispiel zu den Telekom Baskets Bonn. Das ist uns komplett durchgerutscht. Dann gibt's ja jetzt schon wieder neue Wechsel, Piet Strobel in Gießen. Also das geht jetzt schon alles los, weil es natürlich auch so zeitplantechnisch gestaucht ist. Vielleicht können wir da noch kurz was dazu sagen, weil wir das jetzt kurz vor dem Gespräch angerissen haben.
Ja.
Und das ist ja jetzt auch gerade im Gespräch nochmal angeklungen. Ich finde tatsächlich, dass der Spielplan eine kleine Katastrophe ist, so wie er war. Es gibt jetzt natürlich viele tausend Faktoren, die daran liegen. Da sind wir mit Sicherheit als der Sender, der es überträgt, auch nicht unbeteiligt dran gewesen. Ich weiß nicht genau, was da für Gespräche im Hintergrund stattfinden, aber ich glaube, wenn sich alle Parteien auf Best-of-Five-Serien hätten einigen können, wäre das ein deutlicher Vorteil gewesen, denn wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Also gerade jetzt dieses letzte Spiel zwischen Ludwigsburg und Bayern.
Du meinst Best-of-Three?
Best of Three, ja, meine ich, Verzeihung. Gerade dieses letzte Spiel zwischen Ludwigsburg und Bayern, das ich ja dann auch kommentiert habe, das ist schon das ist schon nicht mehr schön anzuschauen, ne? Abgesehen vielleicht von dem Einsatz, den die Spieler haben, aber auch wenn man sich dann in jeder zweiten Szene im Prinzip Sorgen darum machen muss, dass sich ein Spieler verletzt, weil man einfach sieht, dass die nur noch auf dem letzten Resttank daherkommen. Ich finde das schon sehr schwierig, so wie das dieses Jahr in den Playoffs ist. Ja,
ich erinnere mich immer wieder an Per Günther, der mal vor Jahren den Begriff Affentennis genannt hat, wenn der Spielplan um die Weihnachts- und Silvesterzeit so eng gestaffelt wurde, dass die Spieler auch 2-3 Spiele pro Woche hatten und da schon der Meinung war, dass die Qualität des Spiels darunter massiv leiden würde. In diesen Playoffs hat man natürlich extrem gesehen, speziell dann in den Halbfinals. Das war, wie du schon sagtest, jeden zweiten Tag wurde ja gespielt, einen Tag Pause dazwischen, das ist einfach viel zu wenig. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem im Basketball und wir thematisieren das immer wieder und wir sprechen auch immer wieder die Leute darauf an, auch jetzt beim Final Four Euroleague, also Bertomeu, der Chef der Euroleague, wurde wirklich von mehreren Journalisten darauf angesprochen. Es geht ja um die Unvereinbarkeit zwischen Euroleague-Fieber und den Domestic Leagues, also den Ligen wie BBL, ACB und wie sie alle heißen. Und da bekommst du einfach keinen gemeinsamen Nenner hin, weil die BBL sagt, wir sind 18 Teams, wir bleiben 18 Teams und wir spielen eine Saison mit 34 Spieltagen und Playoffs. Das ist so, fertig, aus. Man könnte aus mehreren Gründen sagen, 16 Teams sind besser, manche sagen sogar 14 Teams sind besser und bringen dafür ihre Argumente. Von wegen der bessere Spielplan, aber auch die Qualität der Vereine wird höher, weil sich die guten Mannschaften, die guten Spieler auf weniger Mannschaften verteilen. Aber die BBL besteht aus 18 Teams und die werden einen Teufel tun und sozusagen sich selber da kannibalisieren. FIBA will ihre Länderspiele haben plus die Turniere im Sommer wie Europa- und Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Und die Euroleague ist natürlich auch gnadenlos auf Expansionskurs und sagt, FIBA, ihr seid selbst schuld, ihr wolltet vor 20 Jahren keinen vernünftigen Mannschaftswettbewerb, wir haben einen gemacht und jetzt sollen wir die Bösen sein. Also das ist einfach eine Unvereinbarkeit zwischen diesen drei Verbänden, sind es ja gar nicht mal alle, sondern diesen drei Institutionen, dass du am Ende des Tages sagen musst, es wird nicht funktionieren. Es ist einfach, die Karre ist im Dreck und da bleibt sie.
Ja, aber ist diese Dynamik zwischen der Ich meine, ja klar, wir haben jetzt ein Nationalmannschaftsfenster, das ansteht. Aber ich frage mich halt, hätte man nicht aus Sicht der BBL tatsächlich sagen können, in diesem besonderen Jahr, nachdem wir letzte Saison in der Bubble Einser Eliminationsspiele gemacht haben, machen wir halt diese Saison Best-of-Three-Serien.
Ja, also das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja.
Ja.
Also die Spanier haben es ja auch gemacht. Andere Länder haben es auch gemacht. Ich glaube nicht, dass es das Grundproblem, also es hätte geholfen jetzt in der Endphase, und ich glaube, es wäre ja auch gar kein anderer Weg dran vorbeigegangen, wenn die Bayern ins Final Four gekommen wären. Dann hättest du ja genau dieses Problem gehabt und hättest generell auf Best of Three umsteigen müssen ab Viertelfinale. Dadurch, dass die Bayern nicht reingekommen sind, ist man dann bei Best of Five geblieben. Ich glaube, das ist sowieso generell ein schwieriger Zeitpunkt, um diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen, weil ja in der Saison sowieso alle froh waren, dass überhaupt gespielt werden konnte. Also das ist ja die Geschichte, ne? Dass du sagst, ein Glück, wir konnten ja spielen und wir konnten unsere Sponsorenverträge erfüllen. Es wurde im Fernsehen gezeigt, wir waren in den Medien präsent, wir haben unsere Fans behalten. Insofern jetzt dann noch in diesem Corona-Jahr zu sagen, wir geben nach, sag ich mal, als BBL und verkürzen auf 16 Vereine, als FIBA und sagen, wir geben nach, wir machen keine Fenster mehr im November und im Februar. Oder Euroleague, wir geben nach und machen Gruppen statt diese 18er Liga. Das war ja auch nicht zu erwarten, dass das in dem Jahr passiert. Ne? Das geht nur, und da bin ich bei Georgevic, dem Ex-Coach der Münchner, der mir mal in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt hat, weißt du, was man machen sollte? Wir sollten alle streiken. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht. Spieler und Vereine von allen Ligen, Domestic Leagues sowieso, also wenn dann irgendwann eine Woche ansteht, mittendrin, mit Euroleague, mit FIBA Champions League, mit normalen BBL-Spielen, dass alle sagen, nee, wir gehen nirgendwo hin. Dann hast du den Druck da, wenn die Spieler und Vereine sich wehren, und dann könnte sich eventuell was bewegen.
Ja, das ist ja sowieso immer das Ding. Also das ist ja so eine alte, fast Max Weber-artige Umkehrung des Machtverhältnisses, die im Sport irgendwie selten genutzt wird, außer tatsächlich in den amerikanischen Ligen, denen man immer vorwirft, dass da der Kapitalismus allein regiert, aber die haben tatsächlich funktionierende Spielervertretungen, die auch in Regelmäßigkeit Lockouts organisieren.
Die sehr mächtig sind.
Die sehr, sehr mächtig sind. Also vor nichts hat die NBA mehr Angst als vor einem spielerinitiierten Lockout. Und dementsprechend wird da auch alles gemacht, um den Spielern das zu geben, was sie wollen. Aber das kehrt dann auch in dem vollen Kreis wieder zurück zu der Frage, wieso die NBA so viel beliebter ist und wieso man den europäischen Basketball vielleicht den Leuten nicht so gut an den Mann bringen kann. Also zum einen ist es dieser Dickicht aus Undurchsichtbarkeit, was welcher Wettbewerb denn tatsächlich wert ist. Das ist ja die alte klassische Frage, wenn man jemand mal klärt, der sich nicht so mit Basketball beschäftigt, wer alles in der Champions League spielt. Und dann lesen die da die Namen und denken sich so, hä, das ist die Champions League im Basketball? Und auf der anderen Seite, Dennis Wucherer hat ja bei uns im Podcast zum Beispiel kritisiert, dass manchmal die Einstellung ihm fehlt bei NBA-Spielen, ne? Dass die dann rumspielen und stehen und keine Defense spielen. Das ist halt in der NBA manchmal, wenn man die am falschen Tag erwischt, auch der Tatsache geschuldet, dass die während der Saison Back-to-Backs haben. Oder jetzt diese Saison auch wieder diese 3 Spiele in 4 Nächten. Das wird ja alles aufgelöst zu den Playoffs, damit die Teams sich ordentlich vorbereiten können und die Teams auf ihrem besten Niveau Basketball spielen können. Bei uns in Deutschland hat man es jetzt genau andersrum gemacht. Also wir hatten ja jetzt keine Back-to-Backs während der normalen Saison. Wir hatten ein paar englische Wochen, aber ansonsten hatten wir einen recht normalen Spielplan, nur um das jetzt in den Playoffs, da wo eigentlich man die meisten neuen Leute erreichen könnte, umzuwerfen und zu sagen, wir präsentieren jetzt Basketball, der nicht auf dem Level ist, wo diese Teams normalerweise spielen könnten. Also Alba gegen Ulm, wenn du das mit diese Serie mit 3 Tagen oder 4 Tagen sogar Abstand zwischen den Spielen machst, dann kriegst du ein Offensivspektakel, dann kriegst du ein Feuerwerk von den beiden Teams. Und so ist es halt zwei Gegner, die sich mit Backsteinen auf den Kopf hauen für die komplette Serie. Das mögen auch viele bestimmt. Mir persönlich ist zum einen das Verletzungsrisiko so viel zu groß. Also ich war wirklich besorgt bei Ludwigsburg gegen Bayern, weil es in jeder zweiten Szene so aussah, als hätte sich jetzt der Nächste schwer verletzt. Ja. Und es haben sich ja auch ein paar Spieler verletzt. Und die Planung zu sagen, wir beladen das Ende der Saison, das, was eigentlich das Attraktivste ist für jemanden, den man vielleicht anlocken kann mit Basketball, so voll zu laden im Spielplan, ist für mich die exakt falsche Entscheidung. Also wenn man das während der regulären Saison ein bisschen hätte entlasten können, wäre es, glaube ich, eine deutlich bessere Entscheidung gewesen. Oder, wie wir halt jetzt auch schon angesprochen haben, einfach eine Best-of-Three-System wählen.
Ja. Ja, sehr viel Wahres dran, Basti, kann ich dir nur zustimmen. Fakt ist, dass du, die Münchner haben ja noch ein paar Spiele mehr gemacht in der Euroleague durch das Viertelfinale als die Berliner, aber ansonsten sind die sich ja von der Anzahl der Spiele sehr ähnlich. Wenn du irgendwann die Marke von 80 Pflichtspielen in dieser Zeit überschreitest, dann ist einfach zu viel und der Basketball macht sich da kaputt. Also ich glaube, die Diskussion wird natürlich geführt hinter den Kulissen, auch von wichtigen Menschen, aber es wird jeder einen Teufel tun, um den ersten Schritt zu machen. Das ist das Problem. Und am Ende des Tages musst du diesen großen verantwortlichen Personen vielleicht einfach mal mit einer anderen Idee ums Eck kommen und mal kurz zeigen, wer eigentlich auf wessen Schultern das alles hier abläuft und wer die Hauptlast trägt, nämlich das sind die Spieler. Und ja, entsprechend müsste man eventuell stärkere Spielervertretungen etablieren, wie auch immer. Ja. So wird das nix. Selbst Bertomeu hat gesagt, 4 unterschiedliche Wettbewerbe auf europäischer Vereinsebene sind crazy, kann man niemanden erklären, aber warum, wir sind nicht schuld, Fieber hat angefangen. Wir haben auch keinen Streit, heißt es immer. Wir haben auch keinen Streit, weil, wo ist denn der Streit?
Ne? Ja. Ja. Ja, wir haben keinen Streit, weil wir reden nicht mehr miteinander, weil wir beleidigt sind. Ja. Also ich meine, ja, das stimmt. Wenn man sich gegenseitig blockiert hat, dann hat man offiziell keinen Streit mehr.
Ja. Das andere Thema, was wir gerade mit Sebastian kurz angesprochen haben, ist die Geschichte mit dem Bundestrainer, der DBB, der einen neuen Bundestrainer sucht, nach dem Olympischen Turnier ihn einsetzen will, also den Vertrag mit Rödel nicht weiter verlängern möchte. So hört man, offiziell ist das alles auch nicht. Und bei John Patrick angefragt haben und die Liga jetzt wohl sagt, nein, wir bleiben bei unserer Regel aus unserem Pool von 18 Trainern der BBL, darf keiner Bundestrainer werden. Meine Meinung ist, das ist Quatsch. Wenn ich anders zu erwarten, finde ich diese Regelung völlig Banane. Ich finde, der beste, geeignetste Trainer soll Bundestrainer werden. Ob der nun nebenher noch einen anderen Verein in der Liga trainiert, halte ich für unwichtig. Und das Bedenken, was vermute ich mal, die anderen Teams haben, ist, dass dadurch, in dem Fall jetzt Ludwigsburg, sage ich mal, wenn wir schon direkt über John Patrick reden, eine Art Wettbewerbsvorteil hat, weil die Nationalspieler dann natürlich gerne unter John Patrick spielen. Ich halte dieses Argument für falsch, weil nur durch die Tatsache, dass du den Bundestrainer auch als deinen eigenen Trainer hast, hast du nicht plötzlich ein Budget, was so ausgelegt ist, um automatisch alle Nationalspieler zu versorgen. Und ich glaube auch gar nicht, dass das die Philosophie des Trainers sein muss oder des Spielers, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen, dass er gleichzeitig dein Vereinscoach ist. Was meinst du?
Ja, ich wäre das so eine schlechte Sache überhaupt, wenn der Nationaltrainer jetzt in der Theorie die deutschen Nationalspieler zu sich in die Mannschaft anziehen würde.
Eigentlich schon, ne?
Weil tatsächlich so,
über wen reden wir denn gerade da?
Ja, genau. Also wäre das so schlimm, würde das wirklich die Liga umkippen? Oder haben wir in eigentlich fast allen Kategorien, außer sie sind spezifisch deutsch gestaltet, sowieso Legionäre, die alle persönlichen Awards abräumen? Also welcher deutsche Spieler aus der BBL ist denn überhaupt unter den Top 20 Spielern in der Liga? Da gibt's ein paar, aber es ist jetzt nicht so, als ob du als ob, wenn du alle deutschen Spieler zusammenziehen würdest, dann das absolute Überteam der Liga haben würdest. Also da guckt sich dann, also da guckt man dann schon immer noch nach zu Alba Berlin, da guckt man schon immer noch zu Bayern München und sagt, ja, Wade Baldwin, Jean-Marc Šiško, Luke Sigma, Fontecchio, Lucic, ne, also plus wäre das wirklich so schlimm, wenn man tatsächlich Spieler für die deutsche Nationalmannschaft begeistern könnte, indem man einen Coach hat, den sie auch aus ihrer eigenen Vereinsmannschaft kennen. Mhm. Denn das ist ja das nächste Thema. Diese Welle an Absagen, die jetzt schon wieder reinkommt für den DBB, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass das irgendwie alles so entkoppelt ist voneinander. Also zumindest ist es mein Eindruck von außen, dass wir da wirklich in einer schwierigen Lage sind aktuell, was auch den Nationalmannschaftsbasketball angeht, egal ob es um die Fans und Zuschauer geht oder um die Spieler selbst, dass das nicht mehr so den wirklich allerhöchsten Stellenwert einnimmt. Was man verstehen kann bei den NBA-Spielern, die irgendwie um ihren nächsten Vertrag spielen, oder die halt im Sommer einfach in Amerika sein müssen, um sich ihrem nächsten Vertrag vorzustellen. Dementsprechend wäre es tatsächlich das absolute Katastrophenszenario, wenn sich in der BBL ein Kern bilden würde, der sowieso schon zusammenspielt. Also ich weiß, dass das dann vielleicht als Wettbewerbsverzerrung ausgelegt werden könnte, aber wäre das für den deutschen Basketball wirklich so schlimm? Also angesichts der Alternativen? Ich weiß es nicht.
Zeit für unseren ersten Überraschungsanruf zu diesem Thema, denn wir haben natürlich in unserem Stamm von Kommentatoren, keine Sorge, wir rufen nachher noch bei einer Moderatorin an. Ich habe noch einen Überraschungsanruf in der Richtung geplant. Aber wir haben natürlich mit Alex Frisch, unserem Richter in Berlin, jemanden, der zum einen etwas zur Finalserie sagen kann, weil er Spiel 2 zwischen Alba und Bayern kommentieren wird. Und wenn ich den Dienstplan richtig lese, wird er auch beim Supercup vor Ort sein, also dem Vorbereitungsturnier der deutschen Nationalmannschaft in Hamburg. Und deswegen ist es Zeit für unseren berühmten Überraschungsanruf. Das Problem ist, der Kerl ist halt wahnsinnig busy. Der ist ja Richter.
Also der hat einen echten Job.
Der hat einen richtigen Job. Ja. Ne? Und
hallo?
Zack! Es ist soweit.
Früher als erwartet. Ich hätte erst ein bisschen später gewartet.
Was bist du für ein cleveres Bürschchen? Du hättest gedacht, wir rufen heute an?
Na, Benni oder mich wahrscheinlich als Kommentator. Benni macht Spiel 1, ich Spiel 2.
Ja, ist das.
Und Benni hattet ihr, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche.
Da kann man mal merken,
ja, dass siehst du wirklich... Der schneidende Verstand eines und das logische Schlussfolgern eines Richters.
Stark, ich muss glaube, ich sagen,
nur,
Alex.
Nur die Erfahrung eines treuen Zuhörers eures Podcasts.
Ja, und wir haben tatsächlich, du hast die 50%, die zu diesem Anruf geführt haben, richtig aufgezählt und erwähnt, nämlich, dass du Kommentator von Spiel 2 bist, aber du bist auch beim Supercup.
Oh, da bin ich noch völlig blank.
Ja, aber das ist
die alte Sportlerregel. Ich konzentriere mich immer nur aufs nächste Spiel.
Ja, gut, bevor wir dann dich da bloßstellen, zur Finalserie. Zur Finalserie. Wir haben schon mit Sebastian Tchonka gesprochen, dem Assistant Coach von Alba Berlin.
Ja.
Und wir sind natürlich generell der Meinung, dass die Mannschaft mit der meisten Energie am Ende deutscher Meister wird und die am gesündesten durch diese Serie kommt. Was ist dein Eindruck? Welche Faktoren könnten da noch eine Rolle spielen und wen siehst du vorne?
Ja, also der von euch angesprochene Umstand, also klar, das ist das Kräftemessen, welche Mannschaft hat noch Körner im Tank, da kann man jede Floskel irgendwie noch in den Raum werfen, wird wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Man kann, glaube ich, jedes Argument drehen und wenden, wie man will. Ich finde es völlig unvorhersehbar, dieser Modus, dass man zweimal Back-to-Back spielt. Ist es die Mannschaft, die mehr Energie hat? Ist es vielleicht die Mannschaft, die mehr Mechanismen hat, die greifen, die automatisiert sind? Ich glaube, dass es vor allen Dingen auf die Personalsituation ankommt. Ich weiß nicht, was mit Radoschewitsch ist. Das wisst ihr wahrscheinlich aus München besser.
Tatsächlich werden die Münchner sich auch erst am Tag des Spiels äußern, wer dann wann fit wird. Also beide Teams lassen sich da gar nicht in die Karten schauen.
Also wenn Sigma spielt, wenn Thiemann vielleicht irgendwie in der Serie zurückkommt, dann würde ich sagen, dass Berlin vielleicht leichte Vorteile hat. Ohne die beiden sehe ich es schwer.
Ah, okay. Der berühmte Plan B, wenn die Münchner wieder diesen Zerstörermodus aktivieren und mit ihrer brutalen Defensive das Berliner Spiel, salopp gesagt, kaputt machen. Glaubst du, dass Berlin da ein bisschen mehr mittlerweile darauf vorbereitet ist und vielleicht doch Alternativen anbietet?
Also, dass sie sich darauf vorbereiten, das ist klar, das, davon gehen wir aus. Es gab Spiele, in denen Berlin ja auch in dieser Saison die Münchner geknackt hat. Das waren die Partien in der regulären Saison der BBL, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Also das sah ja teilweise schon gut aus. Die Switch-Defense Berlin hat in diesen Spielen Ansätze gezeigt, wie man eine Switch-Verteidigung gut attackieren kann. Die Münchner spielen sie ja auch nicht komplett. Ne? Ich glaube, dass dort eben der Faktor Radosevic ziemlich wichtig ist, weil das ist eben so ein Verteidiger, der für eine Switch-Verteidigung unheimlich gut passt. Wenn der fehlt, dann wird es auch schwerer. Und es ist eben auch wieder Personalsituationen gegen Switch-Verteidigung. Brauchst du intelligente Spieler, gute Passgeber. Und das wäre eben wieder Sigma. Ne? Ja, außerdem ist ein Faktor, der für Berlin spricht und der sie, glaube ich, auch stärker macht und auch eine andere Situation ist im Vergleich zum Pokalfinale, ist Maodolo. Wenn der auf dem Level spielt, auf dem er im Moment spielt, kann er ein entscheidender Faktor werden, weil er dann der Spieler ist, der eben auch Mismatches, die sich durch Switches ergeben, sehr gut attackieren kann. Und mit der Energie, mit der Schnelligkeit, die er jetzt gehabt hat, könnte er natürlich da wirklich ein Faktor werden.
Hm. Ja, ganz klar. Ja,
Also du sprichst ja eh schon an, Energie, Schnelligkeit. Ich habe immer das Gefühl, dass Alba am besten aussieht gegen die Bayern, wenn sie hohes Tempo spielen können. Die Bayern mögen das ja eigentlich nicht so sehr, mit viel Tempo zu spielen. Aber das ist ja gerade angesichts dieser Back-to-Backs extrem schwierig, ne? Also das wird ja wahrscheinlich wieder so ein echter Fight gegen die Münchner. Glaubst du, dass es für Alba irgendwie möglich ist, über möglicherweise sogar eine länger dauernde Serie, das Tempo und die Aktivität abseits des Balles gerade auch aufrechtzuerhalten?
Glaube ich schon. Also auch da Faktor Zuschauer. Ich kann mir schon vorstellen, dass so tief in der Saison, und ich meine, wir können es uns ja auch nur vorstellen, wir können es nicht nachfühlen, wie anstrengend die Saison für die Spieler gewesen sein muss, mental, physisch, psychisch, dass es Phasen geben wird, in denen die Zuschauer die Spieler tragen. Ne? Und das, glaube ich, kann ein Faktor werden. Alba muss nicht 40 Minuten schnell spielen. Sie müssen eben in diesen Phasen, in denen es dann wirklich mal läuft, in denen zwei, drei Dringer fallen, da müssen sie versuchen, das Tempo hochzuhalten. Vielleicht reicht das am Ende. Ne?
1450 Zuschauer, Alex. Du bist intelligent, du liest viel Zeitung. Wie kommt man denn auf diese Zahl in Berlin? Also warum ist das ausgewürfelt worden? Irgendeine Zahl zwischen 1400 und 1500?
Habe ich nicht verfolgt. Ist wahrscheinlich ein Prozentsatz, oder nicht? Ah. Wenn die also ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Habe ich okay. Nicht mitverfolgt. Ja. Also ich fand die Stimmung gut am Schirm, hat Spaß gemacht, dann die Geräuschkulisse und die Atmosphäre zu verfolgen.
Nur klatschen, nicht schreien, ist wieder. Ich weiß nicht, ob die Ansage jetzt immer noch gilt.
Ich glaube, das war in Berlin, das habe ich gesehen. Ich hatte mir so einen Kurzfilm angeschaut und da hat Herr Keinzinger doch gesagt, dass das Schreien nicht ausdrücklich verboten ist.
Also man darf nur schreien, wenn der Ball im Korb ist. Vielleicht einigen uns darauf. Und man nicht bei Rebounds. Ja,
man darf nur schreien, wenn man wirklich überrascht ist von das. Also es muss ein klarer Überraschungsmoment da sein.
Ah, ist herrlich. Ja, Supercup. Also wir wollen gar nicht ins Detail gehen. Keine Sorge, Alex. Also nicht die Analyse. Aber wir sind ja doch ein bisschen überrascht, dass in dieser nicht ganz unwichtigen Phase für die deutsche Nationalmannschaft der DBB klammheimlich auf Trainersuche ist hinter den Kulissen. Mhm. Ja, und was wie zu hören ist, man will John Patrick, aber die Liga will an ihren Regeln festhalten, so wie es in den letzten Jahren war, dass keiner aus ihren Reihen Nationaltrainer werden soll. Was ist deine
Ist das
Meinung?
So, ja?
Ja, also das ist so in meinen Recherchen durchgesickert, dass die BBL das sozusagen ablehnen wird und John Patrick nicht Coach der Nationalmannschaft wird. Was ist deine Meinung dazu?
Ich meine, dass, also erstmal ist es für mich ein bisschen schwierig, das zu beantworten, weil ich bin ehemaliger Mitspieler und Zimmerkollege von Henrik und ich finde es schwierig, jetzt über seine Nachfolge zu spekulieren, wenn das noch gar nicht feststeht. Also, dass das möglich ist, das kann ich mir gut vorstellen. Kann mir auch gut vorstellen, dass er auch mal wieder Lust hat. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er selber vielleicht auch dann irgendwann sagt, so, ich will auch mal wieder ins tägliche Training, ich will eine andere Situation haben, aber weiß ich nicht, ne? Finde ich deswegen schwierig. Aber ganz allgemein gesprochen auf deine Frage, ist die Frage, wie man sich aufstellt. Also ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sicherlich sowas wie mit Henrik machen, dass man einen Trainer hat, der eben auch eine gewisse Gesamtverantwortung trägt, der sich auch die Jugendmannschaften, die anderen Nachwuchsmannschaften anschaut, der für Konzeption zuständig ist. Dann ist es sicherlich schwierig, auf Dauer immer einen Spitzentrainer zu haben, weil Spitzentrainer wollen sicherlich auch die tägliche Arbeit. Und natürlich, um wirklich dann bei einer WM oder einer EM auch diese Erfahrung und die Routine zu haben, ist, glaube ich, eben auch die Teilnahme am Ligabetrieb irgendwie förderlich. Ne? Also ich glaube, das ist wie beim Spieler, wenn du Entscheidungen treffen musst, Ingame-Coaching und sowas, auf Dauer, glaube ich, tut da die Tätigkeit eines Vereinstrainers gut. Ich glaube aber, dass man eben auch ein Modell fahren könnte, indem man sagt, man hat vielleicht so eine Art sportlichen Leiter, jemand, der eben die Konzeption, also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass es jemanden gibt, der den Basketball denkt, der eine gewisse Philosophie, ihr redet ja auch häufig von Identität oder DNA, das ist ja auch richtig, ne? Also das ist eben eine Philosophie, eine Idee des Basketballs im deutschen Basketball gibt, und da wäre natürlich jemand im DBB an leitender Stelle genau an der richtigen Position. Das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die Henrik mitmacht. Das könnte man sicher auch nicht auch anders lösen. Das muss eben nicht der Bundestrainer sein, das könnte ja auch ein sportlicher Leiter sein. Und dann würde ich sagen, dann wäre es eben auch möglich, daneben eben immer wieder einen Trainer zu haben, so einen Projektmanager. Und das, glaube ich, könnte John Pettig ja ganz gut. Der sagt, ich betreue eben für ein, zwei Turniere, und dann finde ich es in Ordnung. Ob die Vereine da große Bedenken haben, ja, dass es da irgendwie Ungereimtheiten mit der Nominierung gibt, das kann ich nicht beurteilen.
Hätte denn aus deiner Sicht ein Vereinstrainer der BBL einen Wettbewerbsvorteil, wenn er auch gleichzeitig Nationaltrainer oder Projekttrainer oder was auch immer wäre?
Wie sollte der zustande kommen?
Dass man sagt, er ist so eine Art Magnet für deutsche Spieler, die gerne unter ihm spielen, mit der Perspektive Nationalmannschaft zu spielen oder generell bereits Nationalspieler sind.
Ja, also jetzt könnte man zynisch sein und sagen, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut in der Nationalmannschaft, ob das die deutsche Nationalmannschaft ist oder die andere, also die Spitzenspieler sind ja eh die meiste Zeit nicht bei der Nationalmannschaft. Ne? Also wir haben das doch mal ausgerechnet. Ich glaube, ich war irgendwann mal in Chemnitz bei den Deutschen waren es, glaube ich, 12 oder 13 Spieler gefehlt, die man hätte aufstellen können, wenn es nach einer Leistung gegangen wäre. Ich glaube, bei den Franzosen, hatte Stefan Koch mal ausgerechnet, waren es, glaube ich, absurde 17, 18 Spieler, die eben in NBA, Euroleague unterwegs sind und deswegen nicht in der Nationalmannschaft angetreten sind. Ne? Also ich glaube, das Problem sehe ich so dramatisch nicht.
Ja. Dann sagen wir lieben Dank. Wer wird deutscher Meister?
Im Basketball, ja, du, es ist, soll ich jetzt, ich sag jetzt mal, ich sag, Alba verteidigt den Titel, aber ich finde es eben völlig unvorhersehbar. Dieser Modus ist für die Mannschaften so unvorhersehbar. Wir können es nicht vorhersehen, keine Ahnung. Mhm. Könnte auch Bayern sein.
Ja. Du, Spiel 5, zeitgleich zum Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Frankreich. Das ist wäre eine interessante Aufgabe für dich. Dann in Spiel 5.
Gut. Kann ich, also mit Fußball, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Champions League Finale, da lief Bayern Ludwigsburg, ich glaube, Spiel 1. Das habe ich gesehen dann am Ende. Irgendwie musste ich heimlich leise auf den Laptop gucken, weil meine Familie einen Disney-Film geguckt hat. und habe dann irgendwie, als das Spiel zu Ende war, ich nochmal auf Spiegel Online gehe, gesehen, dass ein Champions League Finale läuft. Auch die Fußball, es geht völlig an mir vorbei. Und ich glaube, dass es vielen Basketballfans auch so geht. Also ich glaube, die Herausforderung ist nicht so groß.
Ja, wir haben es im Final Four in der Hotellobby so gelöst. Wir saßen so ein paar Menschen zusammen mit Sicherheitsabstand. Und bei dem einen lief München Lubu und auf dem anderen lief Chelsea gegen Man City. Also es war alles vertreten, so wie es das gehört für eine Sportredaktion. Aber tatsächlich die Fußball-EM, da habe ich auch noch überhaupt keine Vibes zu. Also das ist für mich noch fern. Kann aber auch passieren, dass ich mit Spielbeginn der ersten Partie plötzlich völlig durchdrehe und mir dann alles weg anschaue.
Die Deutschland fahren auf die Backen mal.
Nee, nee. Machen ja unsere Kollegen von Magenta Sport, ne? Sind ja auch ein paar von unseren Basketballern dann mit bei
Benny Zander dabei. Ja, da sind ein paar involviert, ja. Ja, wir werden sehen. Mal gucken, ob wir den Virus noch bekommen. Ansonsten, also jetzt den Fußballvirus, um Himmels Willen. Von dem anderen reden wir nicht mehr. Corona ist vorbei.
Na, ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Also
können wir das offiziell verkünden?
Bitte? Ich verkünde das jetzt mal so halboffiziell.
Nein, aber ich weiß auch gar nicht, wie es euch geht. Also ich freue mich dann auch auf den Sommer und ich freue mich dann auch auf eine neue Saison, wieder unter anderen Voraussetzungen. Also ich werde mir die Fußball-EM dann als Zeit nehmen, um ein bisschen vom Sport auszuspannen.
Auch keine schlechte Idee. Also es gibt noch ein Leben außerhalb des Sports, aber wenn man mich jetzt fragen würde, was ich momentan lieber schauen würde, die Fußball-EM oder Olympia, würde ich dann doch Olympia sagen. Aber mal gucken. Kann sein, dass es auch mit dem ersten Spiel anders wird. Alex, lieben Dank, liebe Grüße nach Berlin und danke nochmal für die Einladung in dein neues Haus. Also
dann lass uns was ausmachen. Wann bist du das nächste Mal in Berlin?
Ja, wenn du grippekrank im Bett liegst und nicht Spiel kommentieren kannst vielleicht. Martin, was ich dir nicht wünsche, um Himmels Willen. Ja, ja. Nein, Schmarrn. Ja, keine Ahnung.
Vielleicht Euroleague Final Four 2022. Das habt ihr ja schon nach Berlin verkündet.
Das haben wir nach Berlin verkündet. Die Entscheidung, die Verkündung, so wie ich gehört habe, noch in diesem Monat.
Also, noch in diesem Monat. Also dann steht doch schon der Donnerstag vor den Halbfinals. Da ist dann die Crew hier zum Grillen.
Wow, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. 2022 ist es dann soweit. Alex, da ist bereits die erste Entkernung von deiner Hütte durchgeführt bis dahin, aber gut. Alles klar. Gute Zeit, viel Spaß, bleibt gesund und schöne Spiele.
Danke.
Ciao, tschüss. Ciao.
So, das war der Herr Frisch. Klare Worte, ne? Also das ist einer, der wirklich, der ist ein bisschen anders als wir. Der ist nicht so verpeilt.
Ja, intelligenter meinst du?
Ja, klar. Also deutlich intelligenter und ebenso ja nicht so ein Spring ins Feld. So ein, weißt du, so ja, laber hier, laber da. Nee. Also das ist
ein Mensch. Das ist ein Mensch, der nicht nur behauptet, er hätte mal ein Buch gelesen, sondern er klingt auch so.
Ja, ist also, wenn man klare Worte hören will, da haben wir aber noch eine Kandidatin, wie ich finde. Sollen wir direkt weitermachen mit unserem nächsten Überraschungsanruf?
Ja klar, hau raus.
Du bist ja ein Fan davon. Und zwar, sie war noch nie Überraschungsanruf und sie wird, ich glaube, die wird vom Stuhl fallen. Weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist treue Hörerin. Wir reden von Steffi Blochwitz. Unsere Steffi, die ja moderiert und auch bei der Finalserie dabei sein wird. Ich glaube, bei Spiel 1 sogar. Oh, dieser Dienstplan ist so klein geschrieben. Dann werden wir mal bei ihr anrufen. Hoppala, das war jetzt zu früh. Und mal schauen, inwieweit sie vorbereitet ist. Sie moderiert übrigens auch beim MDR. Also die ist richtig unterwegs. Mhm. Schauen wir mal. Das ist jetzt wirklich ein Überraschungsanruf. Also damit rechnet sie jetzt nicht. Meine Nummer auf dem Display. Steffi, komm. Sei da. Gibt's doch nicht. Dienstag, 10.30 Uhr.
Hallöchen.
So, Steffi, es ist soweit.
Es ist soweit. Ja. Meine Premiere.
Also, länger konnten wir nicht warten mit dem Überraschungsanruf. Oh. Es ist dann doch passiert, unmittelbar vor dem Finale. Basti ist auch wieder am Start. Bist du arg überrascht?
Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Ja, ich höre euch ja sehr fleißig und freue mich auch immer über die Überraschungsanrufe. Aber dass ich jetzt mal dran bin,
ja,
das freut mich sehr, ja.
Ja, und du bist ja doch im Thema drin, denn du bist, ich kann leider den Dienstplan nicht lesen, weil der Willi schreibt den immer so klein. Spiel 1 oder 2 als Moderatorin?
Ich habe Spiel 1, ich bin morgen am Start.
Morgen? Ah, noch ja, besser. Morgen. Das heißt, die ganz frische Ware. Ja. Wir haben schon gesprochen mit Sebastian Tritschonka, mit Alex Frisch. Wir sind ein bisschen Berlin-lastig, aber du kannst ja vielleicht aus der Bayern-Sicht mal, wenn du deine Vorbereitung, die du so wichtig kenne, pflichtbewusst schon abgeschlossen hast, die Chancen aus Sicht des FC Bayern beurteilen. Was du glaubst, was möglich ist für die Münchner?
Ja, die Münchner haben ja vor allem die letzten Duelle gegen die Berliner ja gewonnen und deswegen sind sie, glaube ich, schon ernstzunehmender Gegner, muss man auf jeden Fall sagen. Sie haben ja auch jetzt in der Serie zuletzt dann echt gut gespielt Und bei Berlin ist einfach das Ding, man weiß nicht so genau, kommt Sigma zurück, Thiemann, und man hat es jetzt in der Serie gegen Ulm gesehen, dass sie einfach, ja, da verwundbar sind. Und ich glaube, dass die Münchner da auf jeden Fall eine gute Chance haben.
Mhm. Ja, kommt massiv wohl darauf an, ob alle Mann an Deck sind bei beiden Teams. Aber wir haben es schon mehrfach gesagt, es wird sich erst am Spieltag entscheiden, ob alle irgendwie zurückkommen oder nicht. Ja, du hast sicherlich auch die Playoffs intensiv verfolgt. Wir sind hier mitten in der Diskussion, Spielplan, Vollkatastrophe. Wie geht das überhaupt in Zukunft weiter? Was machen wir denn mit diesen Tausenden und Abertausenden von Spielen? Alle sind verletzt oder angeschlagen. War aus deiner Sicht der Basketball in den Playoffs trotzdem gut zu schauen?
Ja, ich fand es natürlich für mich ganz cool, dass ich jeden Tag wirklich eine Serie gucken konnte, also wirklich ein Duell verfolgen konnte. Das war für mich der große Vorteil, auch als Zuschauerin. Ich kann aber verstehen, dass da viele so ein bisschen kritisch sind, weil das echt ein hohes Pensum ist. Es wird jetzt auch interessant in der Finalserie, das zweite Spiel ist ja direkt am Donnerstag, wie das die Spieler verkraften. Man muss sagen, gerade bei verschiedenen Serien, also wenn ich jetzt mal kurz überlege, das war vor allem Ulm gegen Oldenburg, da hat man auch so ein bisschen gesehen, dass es dann ja spielerisch nicht mehr so das Top-Niveau war. Da ging es dann sehr viel auch um Kraft und ja, war jetzt nicht mehr der feinste Basketball, den wir da, glaube ich, gesehen haben. Aber für mich so als Zuschauerin, muss ich sagen, war es eigentlich ganz cool, dass wirklich jeden Tag Basketball geboten wurde.
Mhm. Unser Basti ist ja jetzt schon einige Male anstelle von des viel beschäftigt.
Ist er eigentlich wieder in der Hütte oder wo ist er heute?
Ja, der sitzt wieder in der Gartenhütte. Aber weißt du was?
Ja, sehr gut.
Er hat seine Gitarre nicht mitgebracht.
Warum das denn nicht?
Ja. Also ich musste ihm, ich habe ihm geschrieben, dass viele Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, Basti mit der Gitarre, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt hat er sie absichtlich zu Hause gelassen, um nicht spielen zu müssen.
Ja.
Das gibt's
so. Ich wurde gerüffelt von Benny Zander.
Oder hat er
am See
vergessen?
Außerdem habe ich mich. Außerdem habe ich mich geschämt.
Du würdest gerüffelt von Benny Zander wegen der Gitarre.
Ja, yeah.
Weswegen das denn?
Ja, er hat schon recht. Wir haben es beim letzten Mal schon besprochen. Der Typ, der auf der Party die Gitarre auspackt und spielt, ist immer der Dödel. Niemand kann den Kerl leiden. Und das hier ist ja also die Party des deutschen Basketballs.
Ja, aber Entschuldigung, da macht endlich mal einer Musik, könnte man auch sagen. Ja, den Zander,
ja, vor allem der Zander, ne? Den nehme ich morgen übrigens mit, da kann ich noch mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden.
Ja,
vielleicht nehme ich ja morgen, vielleicht organisiere ich auch noch eine Gitarre und dann spiele ich ein bisschen auf der Fahrt.
Also, sag ihm mal, er soll mal sich ein bisschen zurückhalten. Also, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das kann er nicht so gut, ne?
Nee, das ist also nicht seine Stärke, das stimmt schon.
Nee, das stimmt. Das
haben wir beim
Final Four auch wieder
also
gemerkt,
bestimmt. Ich kann nichts anderes sagen, als er hat recht.
Er hat in dem Fall natürlich nicht recht. Aber gut, das soll auch nicht das Thema sein. Ja, Basti hat also ganz neue Dinge offenbart der Basketballgemeinde, dass er singen kann, dass er Musik spielen kann. Steffi, das ist natürlich auch hier der Überraschungsanruf, immer so ein bisschen die Plattform, um ein bisschen mehr zu erzählen, was eigentlich hinter derjenigen Person steht. Das heißt, du hast eigentlich, wenn ich mir unsere Liste anschaue von Kommentatoren, Moderatoren, du hast eigentlich mit den längsten Basketball-Hintergrund.
Das ist richtig, ja. Und vor allem auch ja, sportverrückt, ne? Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und Basketball-Hintergrund auch, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das Ganze schon verfolge, eigentlich schon seitdem ich denken kann. Ich war damals auch in Leverkusen gewohnt. Da gab es ja noch die großen Zeiten der Bayer Giants. Das war natürlich großartig. Habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass es auch an mir liegt, weil als ich da hingezogen bin, war es, glaube ich, 2 Jahre später dann vorbei mit der Bundesliga. Das war ein bisschen schade, aber das waren natürlich wirklich großartige Zeiten, an die ich mich wirklich immer gerne erinnere. Also ich bin nächste Woche auch wieder in Leverkusen, da fahre ich dann auch mal an der Halle vorbei und da kommen einfach die Erinnerungen wieder hoch, ne? Wie man da so als, weiß nicht, wie alt ich war, 12-, 13-Jährige da in dieser Halle stand und die großen Abende erlebt habe. Also das ist schon immer großartig, ja.
Die wollen nicht aufsteigen, die Leverkusener. Ärgerlich.
Ja, ne? Das hat mich auch ein bisschen geärgert, ja. Aber vielleicht kläre ich das nächste Woche mal. Vielleicht gibt's da ja demnächst mal wieder Basketball in der ersten Liga.
Sonst noch verborgene Talente, die Basketball Deutschland nicht von dir weiß, singen, also moderieren, kein Ding. Also das habe ich schon gesagt.
Ja, ich kann ja auch übrigens auch spielen. Das mache ich. Also das war vor Corona mal ganz nett, wenn man ein bisschen früher in der Halle war. Erinnere ich mich auch noch dran. Da war ich mal mit Alex Frisch ein bisschen zu früh in Jena und da haben wir da ein paar Körbe geworfen. Das war ganz cool, auch Alex da nochmal in Aktion zu sehen. War nicht schlecht. Das mache ich sehr gerne, aber ist natürlich gerade nicht möglich.
Aber mit Singen und so ist nichts, dass wir mal hier mit Basti zusammen was auflegen können?
Nee, also singen, das möchte ich euch ersparen, das ist wirklich gar nichts. Das mache ich gerne im Auto oder unter der Dusche, aber dann auch wirklich, wenn keiner dabei ist. Aber ansonsten mache ich einfach sehr viel Sport, verfolge wirklich jeden Tag alles.
Da kreuzen sich unsere Talente genau an der falschen Stelle, weil ich war mal mit Alex Vogel in Ludwigsburg Körbe werfen und das war, glaube ich, der peinlichste Moment in meinem Leben.
Ja, Alex wirft auch ganz gut noch. Also.
Ja, aber ein härteres Handgelenk als meins habt ihr noch nie gesehen. Ich glaube, die musste in Ludwigsburg danach die Körbe auswechseln, weil ich so hart gegen das Brett gehauen habe jedes Mal.
Ja. Ja, Steffi, alles klar. Du siehst wen vorne? Wer wird deutscher Meister? Die Frage müssen wir natürlich stellen.
Ja, es wird schwierig. Oh. Also ja, weil die Münchner einfach den Pokal gewonnen haben, würde ich mich einfach jetzt so sportlich freuen, wenn dann die Meisterschaft an die Albatrosse geht.
Oh, okay.
Aber bitte über 5 Spiele, dass wir wirklich auch wieder viel Basketball sehen.
Ja, genau. Mit Spiel 5 parallel zu Deutschland-Frankreich-Fußball-EM haben wir ja schon.
Hier. Ja, aber dann ist doch klar, was wir machen, oder?
Ja, gut. Also, da musst du mich nicht fragen. Das ist klar, dass ich den zweiten Monitor hinstelle.
Was habt ihr denn gesagt? Wer wird denn bei euch deutscher Meister?
Ich entscheide das am morgen Abend und zwar 10 Minuten nach vor Tip-Off. Nee, wenn okay. Ich weiß, wer spielt. Ich halte es extrem wichtig zu wissen, wer auf beiden Seiten spielt. Und es kursieren ein paar Namen.
Ja auch sehr viele,
genau, es kursieren ein paar Namen, die eventuell nicht spielen oder doch spielen oder wie auch immer. Das wird alles erst. Und erst wenn ich den Kader sehe, und dann gebe ich aber meine Meinung ab, denn ich glaube, wer Spiel 1 gewinnt, wird deutscher Meister. Aber dazu muss ich wissen,
wer spielt. Da kannst du mir dann nochmal schreiben, dann kann ich das ja in der Sendung dann verraten, ne?
Dir muss man nichts schreiben, Steffi. Du machst das aus dem Lameng. Sozusagen. So.
Ja, aber ich kann ja dann exklusiv verkünden, was du denkst, wer die Serie gewinnt, wenn du das zählst.
Nee. Meine Meinung zählt da nicht. Dann nimm lieber eine andere.
Ja, wir haben da extra schon mal eine Grafik vorbereitet, wo so ein großer Kopf.
Eine Grafik, ja, genau. Die können wir schon mal bestellen.
Ja, mach das schon mal.
Verrätst du es denn, oder?
Es wird auf jeden Fall ein Was macht eigentlich geben in Spiel 1.
Das ist sehr gut. Letztes Mal war ja Pascal da nicht so überzeugt. Er wusste, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat.
Ja.
Patrick Fehmerling ist da nicht drauf gekommen. Ja. Obwohl unordentliches Zimmer, ne? Hätte ich jetzt gedacht, das kriegt er sofort hin, aber nee.
Ich kann dir garantieren, Steffi.
Ja, Moment, aber so wie ich mich erinnere, wusste er es doch, nur er hat sich nicht getraut, Patrick Fehmerling zu sagen wegen dem unordentlichen Zimmer, oder? War das nicht so? Irgendwie?
Nee, ich glaube wirklich, dass er das, ich habe mich danach auch mit ihm unterhalten, er wusste es wirklich nicht.
Ja.
Weil es so viele wohl gibt, die nicht so ordentlich sind.
Und pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes, weil ich glaube, Pascal hört keinen Podcast, oder? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Und die 3 Tipps, die wir immer geben, die habe ich gerade zum Grafikredakteur geschickt.
Okay.
Und einen hauen wir jetzt hier schon mal raus. Würde ich sagen.
Einen haut er raus, ja.
Weil er hört es eh nicht und ich denke, ich weiß nicht, ob man ihm das dann steckt. Ich sage, einen Tipp gebe ich schon mit und zwar, um die Person, um die es sich handelt, ist mit 2 Teams deutscher Meister geworden.
Mit 2 Teams deutscher Meister geworden.
Jetzt allein an dieses einen Tipps ist es nicht rauszukriegen, denke ich mal. Aber das ist schon mal... Für den Fall, dass du den Namen jetzt raushaust hier, Steffi, müssen wir das leider rausschneiden.
Dann halte ich mich zurück.
Aber dass Alba und Bayern ist, lege die Vermutung ja nahe, dass er mit Alba und Bayern ist.
Aber als Spieler oder auch in anderer Funktion, das wäre ja die Frage.
Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen soll.
Dann schreib's mir einfach gleich.
Ja, oder so. Also zu viel Hilfe will ich ja auch nicht geben. Okay, alles klar. Steffi, wir sagen viel Spaß bei Spiel 1.
Ja, vielen Dank. Ihr guckt zu, oder?
Wir gucken zu, genau. Grüß den.
Weiß nicht.
Grüß das öffentlich-rechtliche Fernsehen von uns.
Ja, das mache ich. Ich bin gleich auf Sendung übrigens in 20 Minuten.
Ah, das ist professionell. Dann noch einen Überraschungsanruf gehen. Das ist
professionell, ja.
Wow. Stark.
Ja, grüß uns mal beim
NDR. Aber da müsst ihr gleich einschalten.
Mach mal einen Shoutout an die Abteilung Basketball.
Was müssen wir denn einschalten? Was läuft denn dann?
MDR um 11, der Sport.
MDR um 11, der Sport, sind wir am Start.
Ja, sehr ganz gut. Klar. Dann gebe ich mir heute richtig viel Mühe für euch.
Steffi, gute Zeit. Liebe Grüße.
Danke euch auch. Bis bald.
Ciao.
Bis Ciao. Bald.
Aber wie professionell ist das denn bitte? Die sind 20 Minuten live auf Sendung beim MDR und geht hier ans Telefon beim Überraschungsanruf.
Ja, ich beantworte das Telefon 2 und 3 Tage nach und vor dem Spiel, wenn ich ein Spiel mache, nicht mehr. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Eieiei, das war Steffi Blochwitz, ja, eine Frau der ersten Stunde in unserem Team bei Magenta Sport, bei Telekom Basketball, wie es früher hieß, und ein echter Schatz, ein Riesentyp. So, ja, dann würde ich sagen, haben wir noch was. Wir haben noch unseren Haushaltstipp, Basti. Und jetzt ist das vielleicht auch was für dich dabei.
Der groß angekündigte.
Ja, und zwar, du hast ja gesagt, du hast mit Küche nichts am Hut, ne? Also Küche ist nicht so dein Ding, kein Problem, ist ja nicht jedermanns Sache. Wie steht's denn um das Thema Sauberkeit, Aufräumen, Saugen? Machst du das gerne? Putzt du gerne? Ja. Manche putzen gerne, manche entspannen dabei, manche freuen sich, wenn sie sagen, heute ist Putztag, ich kann mal richtig schrubben. Oder bist du eher so ein
Schlunz? Ich entspanne mich so, wie sich. Ich entspanne mich tatsächlich durch Entspannung. Das ist meine Entspannung. Also einfach entspannen.
Also mit flach liegen. Hast du das gelesen? Das ist auf Chinesisch, das finde ich übrigens sensationell, einen Trend gibt. Also es gibt einen chinesischen Begriff, der mit flach liegen übersetzt wird. Und das heißt, glaube ich, Tiang Wang oder sowas. Und die Kommunistische Partei hat diesen Begriff aus dem Internet versucht, sie zu streichen. Denn, ja, es hat mal, also ein Chinese hat angefangen, irgendwo in einem sozialen Medium in China zu sagen, dass dieses Flachliegen eigentlich das Geilste ist, weil er hat keinen Bock mehr, ständig zu arbeiten, er hat keinen Bock mehr, ständig nach irgendwelchen Vorschriften zu funktionieren. Er will einfach nur mal flach liegen. Und das heißt irgendwas mit Tiang Wang oder ich weiß es auch nicht mehr genau. Also zwei solche typisch chinesischen Wörter, sag ich mal jetzt ganz salopp. Und das ist eine totale Welle geworden. Das heißt also, immer mehr Chinesen und Chinesinnen logischerweise auch haben gesagt, ja geil, das hat er recht, also flach liegen und einfach mal nicht nach Regierungsschema F alles durchgetaktet und so, ist geil. Und das ist so ein Trend geworden, dass jetzt im chinesischen Internet immer mehr dieser Begriff von flach liegen zensiert wurde.
Tang Ping heißt es.
Ja.
Das heißt Tang Ping.
Tang Ping.
Tang Ping. Und das ist ganz gut, weil Tang Ping klingt, das klingt auch schon wie so eine Aktivität. Das klingt ähnlich wie Planking. Das hat schon dieses Ing am Ende. Ja.
Tang Ping, Tang Ping ist eigentlich deine Form von Entspannung, weil man legt sich einfach flach hin und macht nichts.
Yes. Und starrt an die Decke und denkt über sein Leben nach.
Aber jetzt, ja,
das ist dann wieder nicht entspannt.
Jetzt gib dir doch bitte das mal, dass irgendeiner oder mehrere in der Regierung dort sagen, ja, das müssen wir unterbinden, diesen Trend. Wir müssen Tang Ping zensieren. Ich finde das Wahnsinn.
Ja, und das, also ich meine, das nächste, was man dann, also was für mich dann die nächste Welle der Bewegung wäre, ist ja zu sagen, für mich ist es richtig entspannend zu arbeiten. Und dann fangen die an, das Wort arbeiten zu zensieren. Sie sagen, na, Entspannung ist nicht cool, wenn jemand beim Arbeiten Entspannung empfindet.
Ja, das ist auch.
Und irgendwann sind alle Worte zensiert.
Jedenfalls.
Irgendwann unterhält man sich nur noch über Beeps und Boobs, wie R2-D2 aus Star Wars.
Beeps und Boobs, okay, interessant. Basti, ich will dir ein Haushaltsgerät ans Herz legen, was dein Leben vielleicht verändern könnte. Es ist der.
Ich mag das, dass du schon diesen QVC-Sprech drin hast. Ich wünschte, du hättest noch so ein paar Edelsteine zu verkaufen, die du in deiner Hand auslegst. Oder
ja, so. Neulich habe ich gesehen, natürlich nur bei Kalkofe, dass es eine Frau gibt, die eine Art Kreditkarte, also die Form einer Kreditkarte, die mit positiver Lebensenergie aufgeladen ist, und die legt die immer unter Obst, damit dann das Obst, wenn man das isst, dir positive Energie mitgibt. Okay, also es geht um den Saugroboter. Und man kann darüber denken, wie man will. Man könnte ja sagen, okay, ich habe einen Staubsauger und ich brauche keinen Saugroboter. Aber ich muss sagen, ein Saugroboter verändert Leben. Kannst du dir das vorstellen, dass das so ist?
Ich habe selbst einen Saugroboter.
Du hast also einen Saugroboter, Basti.
Yes.
Ja, Es klingt aber so, als möchtest du nicht unbedingt drüber sprechen, weil sie hatten
wie sehr ich das Versprechen einhalten kann, dass das das ganze Leben besser macht. Also ich habe das Gefühl, da gibt's schon noch andere Aspekte. Aber es ist auf jeden Fall ganz praktisch, wenn man zu faul zum Saugen ist. Ja, so viel kann ich sagen.
Ja, man saugt ja auch viel häufiger. Also dadurch, dass man das Ding mit einer App steuert und man den ständig losschicken kann. Es hilft, eine Wohnung zu haben, die natürlich ebenerdig ist und die wenig Schwellen hat, muss man zugeben. Das ist sicherlich hilfreich. Ja,
also für alle, die in der Höhle leben, von euch Zuhörern, für die ist es nix. Also alle, die irgendwie auf unebenem Grund wohnen.
Ja, oder halt auf 2-3 Etagen, obwohl man das alles natürlich variieren kann, aber ist so Schwellen barrierefrei zwischen den Zimmern, das ist schon sehr hilfreich. Aber ich bin begeistert, dass du einen hast. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet.
Ich glaube, der heißt Robby. Ich bin mir nicht sicher. Der hat keinen so kreativen Namen.
Ja, ich habe einen Roborock. Deswegen war ich vorhin, als du den Namen Rock bei König der Löwen erwähnt hast, habe ich dir gesagt, du bist ganz nah dran.
Ach so, ich dachte, der klingt so ähnlich wie Simba. Ich dachte, das wäre der.
Nee, also ich habe ihm auch einen Namen gegeben, so dass er wie ein Haustier ansprechbar ist. Hat deiner auch einen Namen?
So weit bin ich noch nicht. So gut kennen wir uns noch nicht, ich und mein Staubsaugerroboter. Ich bin jetzt auch noch nicht Gassi gegangen mit meinem Staubsaugerroboter. Also ich weiß nicht, ob das was ist, was man machen muss, den ab und zu mal rauslassen.
Also man muss ihn ab und zu entleeren, das gehört auf jeden Fall dazu.
Ja, das habe ich schon mitbekommen, ja. Aber ich lasse den jetzt nicht von selbst irgendwie mal in der Wiese spielen für eine Stunde.
Für die Terrasse müsste es auch noch einen geben, hat meine Frau schon angemerkt, weil das wäre auch ganz praktisch für so, ne, das Übliche, was da so rumfliegt. Ja, also wer Details wissen will, wir können über den Roborock oder über den Saugroboter an sich sehr gerne noch sprechen. An sich möchte ich aber gerne, dass Druck ausgeübt wird auf Basti und die Zuschriften abteilungbasketball@gmail.com, so eine kleine Umfrage, ob Basti seine Gitarre wieder mitbringen soll oder nicht. Und ab welcher Anzahl von Zuschriften wärst du bereit, in der nächsten Woche die Gitarre wieder mitzubringen? Wie viel müssen es werden?
1000 Zuschriften, die jeweils 1 Euro enthalten.
Das heißt also, du würdest so PayPal akzeptieren oder sowas?
Ja. Also Basti, PayPal ist schlecht, weil da wird einem Teil seiner Einnahmen wieder genommen, weil PayPal verlangt dann nämlich ein Tribut, wie nennt man das? Zoll?
Ja, also eine Gebühr, würde ich mal einfach sagen.
Gebühr, ja danke, mir ist das Wort nicht mehr eingefallen.
Ja, 1000 Zuschriften und jeder muss 1 Euro geben, boah, das wird natürlich schwer. Aber ich hoffe, dass eine hohe Anzahl an Zuschriften kommt, die Gitarre muss wieder zurückkommen. Dafür werde ich kämpfen. Gut, haben wir's durch, Basti. Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den bunten Blumenstrauß dieser 10.000 Themen jetzt, ob wir alles hatten.
Wir haben eine Sache vergessen.
Ich habe irgendwie.
Wir haben die möglichen 9 Vereine von Jalen Smith vergessen. Ich habe gestern neue Namen gehört, die nicht Shagiris Kaunas heißen. Dieser Name wurde ja in den letzten Wochen am häufigsten genannt, sondern ganz stark in der Verlosung ist Fenerbahce Istanbul. Außerdem Mailand und, Achtung, die Abteilung Basketball des FC Bayern München.
Ja.
Also spannend.
Ja, wenig überraschend, dass all diese Teams interessiert sind. Also ich meine, es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Bayern sich aus Ludwigsburg einen Kreativspieler schnappen würden. Aber es, also ich meine, ja, dass da jetzt natürlich sehr viele verschiedene Teams kursieren, überrascht, glaube ich, keinen. Interessant fand ich es auch, dass es gab diese Instagram-Interaktion zwischen Jalen Smith und Jonah Radebo, wo Jalen Smith Radebo wohl dazu aufgefordert hat, dass er doch bitte seinen Vertrag verlängern soll in Ludwigsburg. Mhm. Das fand ich ganz cool irgendwie.
So, um sein Nachfolger zu werden, so ungefähr, ne?
Ja, so könnte man es deuten, genau. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Also das wäre ja auch eine wichtige Verpflichtung für die Ludwigsburger, wenn sie den behalten könnten vielleicht irgendwie. Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich kann jetzt tatsächlich aktuell schwer sagen, wie gut der Jalen Smith dann bei anderen Euroleague-Teams reinpassen würde. Das ist natürlich auch immer eine große Gefahr für solche Spieler. Bei so einem Karriereschritt haben wir ja gesehen bei TJ Bray, ne, der dann allerdings ja auch relativ schwer verletzt war. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass er irgendwo landet, wo er viel Spielzeit bekommt, wo er gut unterkommt.
Ja, auf jeden Fall. Also er sollte schon eine wichtige Rolle spielen. Allerdings bekommt man solche Zusagen ja meistens nicht. Dafür gefällt einem die Summe, die im Vertrag dann genannt wird am Ende. Und man muss den einen oder anderen Kompromiss machen. Fenerbahce war eine Mannschaft, die normalerweise immer traditionell sehr, sehr tief aufgestellt ist. Generell sind alle Euroleague-Mannschaften, haben einen tiefen Roster, weil sie diesen Spielplan da absolvieren müssen. Insofern, ja, Einsatzzeit, denke ich mal, dürfte kein Problem sein.
Ich fände Žalgiris Kaunas halt sehr interessant, auch weil Martin Schiller und John Patrick sich gut kennen und weil die garantiert schon mal über den Spieler geredet haben und wie man den am besten einsetzt, so wie der so ist.
Nils Giffey soll ja auch zu Žalgiris noch dazukommen.
Yes, yes. Ja, das ist super interessant. Das ist wäre natürlich ein großer Verlust für Alba, ja, wenn Nils Giffey dann...
Aber ich kann es ihm auch nicht verdenken. Ich meine, er wird jetzt 30, ich glaube, er ist 30 oder wird 30, eins von beiden. Das ist natürlich nochmal der Punkt, wo du sagst, okay, wenn ich nochmal wechseln will, wenn ich nochmal ein neues Projekt angehen will, dann zu diesem, in diesem Alter, zu einem Verein, der eine fantastische Fankultur hat, der einen extrem guten Trainer hat, der... Ich würde auch gerne in Kaunas arbeiten und wohnen, muss ich ehrlich sagen. Das wäre so ein Ziel von mir. Also Ziel nicht, aber das würde ich sofort machen. Litauen ist doch mega. Okay. Oder?
Ich war da noch nie. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß halt, wie die Fans abgehen in der Halle.
Ja, ich wäre gerne Litauer. Das
ist auf jeden Fall
cool. Ich glaube, Litauer sein wäre... Ich bin natürlich gerne Deutscher, also ich bin ja meine Heimat, ich bin Deutsch, aber ich wäre gerne Kanadier oder Litauer.
Kanadier?
Ja, Kanadier sein ist auch cool. Und Ire. Es gab mal einen Basketballer, der Kanadier
mit Litauer, Ire.
Ja. Was, hättest du eine Staatsbürgerschaft oder die du noch gerne hättest? Verbunden mit den Eigenschaften oder den Möglichkeiten, dort vor Ort zu wohnen und zu...
Ja, dann Amerikaner natürlich.
American.
Also ohne Frage.
Ja?
American. Also das sofort.
God's own country.
Also Amerikaner, New York City, irgendwo da für $10,000 im Monat für eine 17 Quadratmeter Wohnung, why not?
Du würdest gerne in New York leben?
Ja, ja. Das wäre mein großes Ding.
Okay.
Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht so traurig darüber, dass das nicht der Wahrheit entspricht.
Ja. Oder aktuell sitzt du in der Gartenhütte irgendwo in Oberbayern.
Yes. Und weiter könnte man von New York City nicht weg sein, sowohl geografisch als auch metaphysisch.
Ja, dann... Letzte Worte von dir, Basti, und die Frage, die wir allen gestellt haben, wer wird Deutscher Meister? Nächsten Dienstag werden wir es ja vermutlich oder eben auch noch genau nicht wissen, aber was glaubst du, wer wird es?
Der FC Bayern Basketball.
Alles klar. Dann?
Simples Spiel, simples Offensivspiel, bevorzugt in meinen Augen in dieser Serie das, also der Modus der Serie bevorzugt in meinen Augen das Team, das den simpleren offensiven Spielstil hat, weil, glaube ich, Alba die Kraft ausgehen wird, um ihr kompliziertes Offball-Zeug zu laufen in dieser, ja, Serie.
Oder
deswegen
um
ist es für mich Bayern.
Oder um es mit Stefan Koch zu halten.
Are you the hardest worker in the country?
Das war nicht Stefan Koch. Damn it!
Ist interessant. Stefan Koch hat... Ich wusste gar nicht, dass der so aggro sein kann.
Jetzt habe ich Stefan Koch.
Fuck offense, play defense.
So.
Ja.
Das eine war natürlich nicht Stefan Koch. Aber gar nicht so weit weg als Ex-Frankfurter. So, dann lassen wir gleich am Ende noch einen Ur-Frankfurter zu Wort kommen. Und Basti, ich sage, Paris Athen auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
Bis dann, hat mich wieder gefreut, Kearney.
We treat people here with complete respect. This is Germany.